ARD. MDR Kultur unter Büchern auf der Leipziger Buchmesse.
Ich freue mich sehr, hier beim MDR Kultur Bücherwagen den Autoren Maxim Leo begrüßen zu dürfen. Man kann sagen, sie sind ein Allround-Talent im Schreiben. 20 Jahre Redakteur bei der Berliner Zeitung. Mehrere Drehbücher haben sie geschrieben für den Tatort. Und ihr Buch Haltet euer Herz bereit, eine ostdeutsche Familiengeschichte, hat den Europäischen Buchpreis abgeräumt. Herzlich willkommen, Maxim Leo.
Ja, vielen Dank.
Der Buchmesse Samstag hier in Leipzig, Sie als routinierter Autor, ist das auch immer ein bisschen wie nach Hause kommen?
Nee, ehrlich gesagt, für mich ist ein bisschen alles zu viel hier. Also schnell wieder wegkommen, für mich eigentlich eher das Motto.
Na, da bin ich ja froh, dass ich eine halbe Stunde jetzt mit Ihnen habe, damit wir über Ihren neuen Roman sprechen können. Wir werden jung sein, erschien bei Kiwi. Ein Roman, der sich mit dem Jugendwahn beschäftigt, dem Wunsch nach ewigem Leben. Sie sind Mitte 50, konnte ich nachrechnen. Man kann sagen, ein Mann im besten Alter. Was hat Sie denn angetrieben, ein Buch übers Jüngerwerden zu schreiben?
Also ich glaube, es gibt keinen Mann im mittleren Alter, der nicht ans Jüngerwerden irgendwann denkt oder zumindest davon träumt. Aber das war nicht das Ausschlaggebende, sondern ich habe irgendwann einen Artikel gelesen, in dem erstaunliche Dinge standen. Nämlich erstens, dass es eine Forschung gibt für ein Medikament, das uns alle jünger machen könnte. Und zweitens, dass diese Forschung keine Science-Fiction mehr ist, sondern durchaus es möglich sein kann, dass wir das noch erleben. Ja, dass die Optimisten sagen, in 10 Jahren könnten wir sowas haben. Andere sagen, vielleicht 50 Jahre. Es muss wohl so sein, dass man nicht älter als 80 sein darf, wenn man das dann einnimmt, damit es noch funktioniert. Also deswegen, also ich drücke ein bisschen die Daumen, dass die Jungs es schaffen. Und das fand ich interessant, weil für mich war das eher ein Science-Fiction-Thema bisher. Ne? Also das ist ja ein alter Menschheitstraum, ewige Jugend, sich verjüngen, Simone de Beauvoir, alle Menschen sind sterblich, also gibt Filme darüber, gibt alles Mögliche, aber eben bisher immer in dieser Science-Fiction-Perspektive. Und dass das auf einmal ein Thema geworden ist, was möglicherweise wir noch zu unseren Lebzeiten erleben können, und sehen sie alle noch wahnsinnig jung hier aus, aber das fand ich erstaunlich und hat mich dann sofort inspiriert, und da ging sofort auch mein Kopfkino los. Würde ich das haben wollen? Würde ich das machen? Was würde das mit meinem Leben verändern?
Und was so waren da los. Die Gedanken? Was würde das mit Ihrem Leben machen?
Naja, es war ein Prozess. Also am Anfang fand ich es erstmal eine tolle Idee. Ja, so. Wenn man hört, so, hey, du kannst jünger werden. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wie Sie hier so sitzen, vielleicht. Sie können auch kurz mal, wenn wir jetzt eine Pille dabei hätten, ja, wer von Ihnen würde jetzt noch hier in der Messehalle direkt was einwerfen? Also mal kurz melden. Also, aha, okay, ja.
Also 4, 5
also
Hände
nicht so
gegen
viele, nicht so wahnsinnig viele. Ja. Also gut, wir haben auch nur Pillen für 5 Leute dabei. Insofern ist also am Anfang, das klingt natürlich erstmal toll, ne, so diese. Aber je länger man sich dann beschäftigt mit diesem Thema, desto mehr Probleme und Fragen und Komplikationen werden einem bewusst. Also mir ging es so, dass ich habe mich so ein Jahr lang mit dem Thema beschäftigt, dann mit allem drum und dran. Und am Ende waren die Fragen und die Probleme und die Komplikationen dann schon, ja, ganz schön gewaltig.
Das ist ja auch im Buch nachzulesen. Bevor wir dazu kommen, wollte ich noch einmal gerne ansprechen, dass ich das Gefühl habe, Sie haben ja einen sehr augenzwinkernden Umgang auch mit Ihrer eigenen Jugend, weil im Klappentext kann man nämlich, gibt es ja immer dieses klassische Autorenfoto, und in dem Fall ist es ein Foto aus Ihrer Jugend, aus den 70er Jahren, konnte ich nachlesen.
70er Jahre, also
das stand da so. Nee, Moment, Sie sind in den 70er Jahren geboren, sorry.
Nee, aber vielen Dank. Also meine Jugend, Jugend in den 50er Jahren, im Nachkriegs-Berlin, als wir mit den Ratten gespielt haben, in den Trümmern.
Lange Rede, kurzer Sinn, welches ja auch immer. Sie sehen auf jeden Fall sehr verwegen aus mit kinnlangen Haaren. Und,
das ist letzte Woche gemacht worden, das Foto. Das ist
ja. Genau. Und eine Kippe ist auch noch im Mund. Was war das für eine Zeit, wo Sie, was war das für ein Moment, wo das aufgenommen wurde?
1990, kurz nach dem Mauerfall. Da war ich 19 und...
Ja, ich komme da nicht mal raus, ich merke das schon.
Und, das war, glaube ich, eines der erstaunlichsten Jahre natürlich überhaupt, ne? Weil nachdem die Mauer fiel und wenn man 19 ist und gerade eine Revolution stattgefunden hat und so ein Staat zusammengefallen ist und alles möglich zu sein scheint, also man denkt ja in dem Alter wahrscheinlich sowieso immer, dass alles möglich ist, aber da war noch viel mehr alles möglich und ich glaube, wir haben uns damals für unbesiegbar und wahrscheinlich auch unsterblich gehalten.
Kommen wir zum Buch. Es geht um ein medizinisches Experiment in der Charité. Eigentlich wollen die Probanden, dass sich ihre Herzmuskeln erneuern. Die haben alle so Herzmuskelprobleme. Und plötzlich werden aber die vier Probanden jünger. Und das hat ganz unterschiedliche Konsequenzen. Eine Frau, Ende 30, ist plötzlich wieder fruchtbar und wird überraschend von ihrer Affäre schwanger. Ein über 80-jähriger Immobilienmogul, eigentlich schwer krank. Die Erben bereiten sich schon langsam auf das Eintreffen des Erbes vor, ist plötzlich wieder voll im Saft. Eine olympische Schwimmerin mit über 30, eigentlich in Schwimmerrente, ja, die bricht plötzlich internationale Rekorde. Und ein Teenager, der frisch verliebt ist mit 16, ist plötzlich biologisch wieder 8 und hat Erektionsprobleme. Wenn Sie so diese vier Szenarien sich anschauen, diese vier Geschichten, bei welchen floss es so am ehesten beim Schreiben? Bei welchen hatten Sie das Gefühl, ach, das schreibt sich so einfach so runter?
Meine Erstleserinnen sind meine Frau und meine beiden Töchter. Und meine älteste Tochter sagte irgendwann, also bei dem 80-jährigen Immobilienmogul, da hast du dich aber... Offenbar, dem hast du dich am nächsten gefühlt. Ich weiß nicht, was es über mich sagt, aber ich glaube, sie hat recht. Also ich habe sofort gewusst, wie der denkt, wovor der Angst hat, was den so bewegt. Frauenfiguren finde ich sowieso immer schwierig. Also meine Lektorin sagte mal, oder früher hat sie immer noch gesagt, es seien so Männerfantasien, also meine Frauenfiguren. Wo ich sage, naja, ich bin ein Mann und für einen Roman braucht man Fantasie, aber sie meint es, glaube ich, nicht in einer guten Art. Mittlerweile ist sie schon ein bisschen milder geworden mit mir und findet auch meine Frauenfiguren okay. Aber diesmal waren es ja so besondere Frauenfiguren, weil diese Schwimmerin, ja, also kann auch selbst schwimmen, aber wurde wahrscheinlich für die 100 Meter Freistil nicht 21 Sekunden brauchen, wie meine Heldin im Buch, sondern wahrscheinlich 3 Minuten. Und da musste ich mich schon sehr in diese Figuren reindenken, habe ich mit Britta Steffen getroffen, ne, unserer Olympiasiegerin, die mir sehr viel erklärt hat über Schwimmen, also wie das ist, wenn man ins Wasser springt und wie man sich mit dem Wasser verbündet. Und sie hat gesagt, man darf halt nicht gegen das Wasser kämpfen, man muss mit dem Wasser schwimmen. Und das fand ich alles sehr interessant. Auch diese verschiedenen Phasen eines Wettkampfes. Ne? 20 Sekunden scheinen einem nicht viel zu sein, so 100 Meter Freistil. Aber für einen Schwimmer sind es Ewigkeiten. Und sie hat mir beschrieben, die Britta Steffen war immer eine, die auf der ersten Bahn noch 1,5 Körperlängen zurücklag und die auf der zweiten Bahn immer gewonnen hat. Also wenn die anderen schon nicht mehr konnten, ist sie vorbeigezogen. Und also deswegen macht Romanschreiben auch so Spaß, weil man so erstens immer einen Grund hat, alle möglichen Leute zu treffen und man lernt auch ein bisschen was dabei noch. Mit der schwangeren Frau war es natürlich auch, oder es war eher eine Frau, die nicht schwanger werden konnte, ne? Was ja zunehmend ein Problem ist, dass viele Paare unfruchtbar bleiben, keine Kinder haben können. Kenne persönlich auch Leute, die darunter sehr, sehr leiden und ich habe natürlich vor allem versucht, Figuren mir auszudenken, die für die eine 8-jährige Verjüngung schon was verändert, wo sich wirklich substanziell eine Lebensweiche stellt. Und da ist ja gerade heute in den bei den Frauen, die so Ende 30 sind und die immer denken, naja, wir haben noch Zeit fürs Kind. Ne? Es gibt in Berlin eine Klinik, das Fertilisierungscenter Berlin, die machen jetzt gerade wieder einen Anbau, weil sie einfach, weil so viel Bedarf da ist. Und insofern war das auch eine interessante Geschichte. Und am Ende geht es ja nicht nur um jünger werden, sondern überhaupt darum, wie man lebt, wie man meint, glücklich werden zu wollen, zu können.
Ja, wie die Schwimmerin, die ja immer ein super entbehrungsreiches Leben hatte und eigentlich nur gelebt hat, um zu schwimmen oder zu trainieren. Und dann plötzlich wird sie jünger und ist auf Elektronikfestivals, auf Drogen unterwegs und genießt ihr Leben und hat plötzlich eine ganz neue Perspektive. Was zu Beginn ja bei vielen irgendwie erstmal Euphorie ausgelöst hat, schlägt ja dann irgendwie um. Plötzlich sind die Lebensmodelle der ProtagonistInnen ja ganz schön auf den Kopf gestellt. Der Patriarch, dieser Immobilienmogul, der hatte in seinem Leben immer so was sehr Geradliniges. Dann arbeite ich, dann kriege ich Kinder, dann wird mein Vermögen größer und dann irgendwann kippe ich halt um, dies, das. Und plötzlich steht er vor unglaublich vielen Optionen. Und das, das überfordert ihn dann auch kolossal. Das hat mich so ein bisschen auch an meine Generation erinnert, der ja so viele Türen offen stehen in dieser Multi-Optionsgesellschaft. Vergessen wir manchmal auch, dass in der Vergänglichkeit, die wir eigentlich super oft verdammen, auch eine Schönheit liegt?
Naja, vielleicht auch eine Chance, so zu leben, wie wir es gerne wollen. Weil wenn wir sozusagen in ein Meer von Zeit kommen, wenn Zeit keine Rolle mehr spielt, ne, wenn wir jetzt auf einmal 200 Jahre haben, um unser Leben zu leben, wie schwer fällt es uns heute schon, in der normalen Lebensspanne Glück und Erfüllung zu finden? Ne? Ich meine, schauen Sie sich die Bücherregale hier an, wie viele Lebens- und Glücksratgeber hier stehen hier rum. Ja, nicht, weil wir so wahnsinnig in der Lage sind, unser Leben sinnvoll auszufüllen, sondern weil wir echt Probleme haben, schon in der normalen Lebensspanne, zu wissen, was wir tun sollen, wie wir richtig leben sollen, wie wir mit unseren Ängsten, Problemen, Depressionen klarkommen. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie müssten 200 Jahre permanent glücklich sein. Ich glaube, das ist schon eine ziemliche Herausforderung. Ja, ich glaube auch nicht, dass ein Beruf, eine Ehe, ein Lebensentwurf reichen würden für so eine lange Zeit. Ja, also wahrscheinlich müsste man in der Lage sein, sich neu zu erfinden, sich neue Projekte zu suchen. Nach der goldenen Hochzeit mit Hannelore kommen die Flitterwochen mit Uschi. Ich weiß nicht. Stelle ich mir auch anstrengend vor, ehrlich gesagt. Ja, es wurde auch eine Art von Wiederholung.
Ziemlich viel Druck so.
Ja, es wurde auch so ein Wiederholungseffekt natürlich entstehen, weil wenn wir uns überlegen, was finden wir an der Jugend so anziehend, was lässt uns in der nostalgischen Erinnerung baden, wenn wir an die Jugend denken, dann ist doch vor allem die Zeit, in der wir so viele Dinge zum ersten Mal getan haben. Ja, also zum ersten Mal alleine verreist, zum ersten Mal Sex, zum ersten Mal nach New York, zum ersten Mal geschnorchelt, Korallen gesehen. Schon beim zweiten Mal, wenn man die Koralle sieht, wird man denken, ach, beim ersten Mal war die aber bunter. Ne? Und also dieses, es nutzt sich ab und alles nutzt sich ab, je öfter man es erlebt. Und deswegen ist die Frage, bleibt dann noch genug Aha, bleibt noch genug Freude, Überraschung, Enthusiasmus, wenn man 200 Jahre dann in so einer Habe ich schon gesehen, Schleife. Oder schafft man es, sich neue Aha-Momente zu verschaffen? Also, und dann ist natürlich so ein Zeitmeer, was man auf einmal zur Verfügung hat. Und darunter leidet ja vor allem dieser Wenger, ne, der sein ganzes Leben lang eigentlich keine Zeit hatte. Und eigentlich ist es ja auch unser Thema heute meistens, dass wir zu wenig Zeit haben, dass die Leute gehetzt sind, dass sie von Termin zu Termin eilen. Aber genauso problematisch könnte es, glaube ich, sein, wenn man auf einmal Zeit ohne Ende hat. Weil was macht man, wenn man jetzt ein Projekt hat? Muss man das jetzt sofort machen oder kann man es auch in 3 Jahren machen? Weil man hat ja, also für Prokrastinierer ist, glaube ich, die ewige Jugend, glaube ich, Gift. Ja, weil da wolle gar nichts mehr passieren. Also wie können wir uns motivieren? Wie können wir uns...
Aber vielleicht wäre es auch alles entspannter, weil wenn man immer was verschieben kann, dann kann man auch prokrastinieren und muss nicht so viel arbeiten, sondern kann vielleicht ein bisschen das Leben mehr genießen, oder?
Möglicherweise, ja.
Im Buch werden ja dann irgendwann durch verschiedene Umstände die Ergebnisse der Studie weltbekannt und plötzlich die 4 Probanden werden gefeiert und beneidet, aber die Gefahren treten, bis auf so eine Demo, die es da irgendwie gibt, eigentlich in den Hintergrund. Für die Alten kann der Verjüngungstrend erstmal so ein bisschen gedämmt werden, aber gerade der Teenager, sein Alter wird immer geringer und ist plötzlich im Minusbereich und seine Beine deformieren sich irgendwie, also ist irgendwie nicht mehr so richtig schön. Und was ich da überraschend fand, ist sozusagen diese Tatsache, dass einerseits der Körper jünger wird, aber der Geist ja noch der Alte ist. Und da ja so ein Widerspruch entsteht, Sie hatten das ja auch gerade angesprochen mit dem, ja, man kann nicht mehr alles nochmal als das erste Mal machen. Wie passt für Sie dieser Widerspruch zusammen oder welche Probleme ergeben sich aus diesem Widerspruch junger Körper, alter Geist, so im Prinzip?
Ich selbst lebe ja in dieser Situation, aber nee, nein, es ist, ich glaube schon, dass es eine seltsame Gleichzeitigkeit ist, weil man eben, also in Teilen von Berlin, vor allem im Prenzlauer Berg, wo ich wohne, das ist dieses Viertel für die sozial Schwachen, ist ja heute schon dieser Versuch zu sehen, nicht altern zu wollen. Ne? Also Leute meines Alters tragen da immer hautenge Jeans und die Tonschuhe werden immer bunter, das Resthaar wird immer noch kunstvoller verwuschelt und also dieser Drang, den eigenen Kindern stylmäßig ähnlich zu werden, ist ja schon bemerkbar, wo meine Kinder gegensteuern und nur noch im Secondhand-Laden irgendwelche österreichischen Lodenmäntel aus den 50er Jahren kaufen. Also es gibt so eine gewisse Versuche, sich da immer noch abzugrenzen, aber wenn wir jetzt also wirklich unsere Körper auch verjüngen würden, könnte es natürlich zu absurden Situationen kommen. Ne? Dann würde man sich irgendwann mit seinen Kindern an der Tischtennisplatte treffen und möglicherweise dieselben Frauen daten. Also man wäre dabei natürlich viel klüger und lebenserfahrener, was auch ungerecht wäre für die jungen Leute, ne, die dann wirklich jung sind. Also die gibt dann jung und fake jung. Aber für einen selbst ist es, glaube ich, auch nicht einfach, damit klarzukommen, mit diesem, weil man wird ja, wie ich gerade gesagt habe, nicht dadurch jünger, dass man jetzt auf einmal tolle Leberwerte hat oder die Haut wieder straffer ist oder der Popo wieder ein bisschen mehr in Form ist, sondern die Jugend ist ja für mich eher was im Kopf eigentlich ist. Neugier, ein Spieldrang, Sachen auszuprobieren, nicht zu wissen, wie sie enden, einfach mal anzufangen. Ne? Das ist für mich ja irgendwie mehr Jugend, als jetzt nur jung auszusehen. Ja? Und wie man damit klarkommt, ich weiß es nicht. Also wir dürfen ja nicht vergessen, in den letzten 120 Jahren hat sich in Deutschland die Lebenszeit verdoppelt. Das heißt, noch vor 120 Jahren sind die Leute einfach mal mit 50 gestorben. Ja? Und das hat nur mit sauberem Wasser, Antibiotika, Krebsmedikamenten und solchen Dingen zu tun. Und da haben wir uns ja auch irgendwie offenbar daran gewöhnt. Also wenn man jetzt vor 120 Jahren jemand gesagt hätte, du kannst als Frau 90 Jahre alt werden, als Mann ein bisschen weniger, was ja übrigens auch eine schreiende Ungerechtigkeit ist, dann hätten die wahrscheinlich auch gesagt, oh Gott, wie sollen wir das machen? Insofern könnte es auch sein, dass es alles viel problemloser vonstatten geht, als ich es mir jetzt ausmale, zumal ja dieses Medikament, was da jetzt in der Entwicklung ist, da wird übrigens weltweit dran geforscht, also es ist nicht irgendwie so ein Projekt, sondern es gibt in den USA ein Startup, gegründet von Jeff Bezos, dem Amazon-Chef, der irgendwie auch gemerkt hat irgendwann, dass selbst er sterben wird. Und es ist das erste Startup mit unlimitiertem Budget. Also die können, er hat gesagt, macht, was ihr wollt, aber macht schnell. Und da werden jetzt Milliarden investiert, Nobelpreisträger engagiert. Also es ist ein sehr, sehr großer Forschungszweig, der da schon seit Jahren auf allen Kontinenten dabei ist, das umzusetzen. Und die Frage ist, ja, was würde es mit uns machen? Weil meiner Meinung nach wäre so ein Medikament, so eine Verjüngungsmöglichkeit vermutlich etwas, was unsere Welt stärker verändern würde, vielleicht als der Klimawandel und alles andere. Ja, also weil es würde ja auch eine Dynamik entstehen.
Für mich ist da immer die Frage, also das Wort, also sozusagen das Wort Verjüngungsmedikament ist für mich irgendwie so, ich brauche da noch mehr Infos. Heißt das dann, am Ende sind wir alle irgendwie 12 oder sagt man dann, nö, ich pendel mich ein bei 40, fand ich cool oder, also das ist für mich noch so ein bisschen, kann irgendwie so alles sein und deswegen.
Naja, es wäre, also die Vorstellung ist, dass man sozusagen alle 3-4 Jahre zur Regeneration geht, ne? Und dann kann man sagen, ja, letztes Mal wollte ich 10 Jahre jünger, vielleicht immer noch 5 mehr, ja, so. Hängt vielleicht auch ein bisschen vom Geldbeutel ab, ja, wer was bezahlen kann, ja, wie viel, was es kostet, dieses Medikament am Ende. Ist ja auch eine Gerechtigkeitsfrage, nicht nur weltweit. Ne? Es gibt ja Länder, in denen die Leute heute noch mit 50 sterben, weil sie eben kein sauberes Wasser haben. Wir wollen aber dann 200 werden. Aber es ist ja auch innerhalb der Gesellschaft, würde es natürlich auch zu Ungerechtigkeiten führen, weil die Frage ist, ob das dann für alle da wäre, wer so ein langes Leben auch finanzieren kann. Die ganzen Rentensysteme würden natürlich nicht mehr existieren. Ne? Also wir würden ja nicht nur länger leben, sondern wir würden dann auch immer arbeiten. Ne? Also wer sich heute auf die Rente freut, hat ja ein Problem. Und insofern würden da natürlich auch gesellschaftliche Umwälzungen stattfinden, die wir uns heute noch gar nicht ausmalen könnten.
Diese ethischen Fragen werden ja auch im Buch thematisiert. Es gibt plötzlich auch, hat mich ein bisschen an Corona erinnert, nur in dem Fall ist ja jetzt kein Virus, sondern irgendwie eine neue Heilung, gab es so eine Ethikkommission mit einer Ethikratvorsitzenden, die mich ganz bisschen an Alena Büx erinnert hat, in ihrem Überfliegerstatus. Und da werden eben diese Fragen gestellt, so welche, wie können wir auch unseren Kindern erklären, dass die im Prinzip keine Kinder kriegen sollten, weil es gibt schon genug Leute, gibt schon nur genug Menschen auf der Erde. Welche Frage hat Sie da am meisten beschäftigt? Sie haben ja auch gerade schon viele Thematiken aufgezählt. Was hat Sie so vielleicht nachts nicht schlafen lassen?
Naja, also das ist ja nicht passiert zum Glück. Schlafen ist eigentlich das, was ich am allerbesten kann im Leben. Also das wirft meine Frau mir immer vor, weil sie hat so einen leichten Schlaf. Und ich sage immer, gutes Gewissen, guter Schlaf. Ne? Also diese Überbevölkerungsgeschichte ist natürlich schon eine Frage, weil wenn wir uns wirklich als Generation beschließen, wir sind jetzt so wichtig und wir so wichtig, dass wir noch länger da sind, dann müssen wir natürlich unseren Kindern irgendwann verbieten, Kinder zu kriegen. Weil sonst platzt die Erde aus allen Nähten. Und die Frage ist natürlich, was macht es mit einer Gesellschaft, wenn ständig nur noch die rund erneuerten Menschen immer wenn wir dieselben da sind. Ne? Also was macht es mit unserer Innovationsfähigkeit, mit unserer Produktivität? Würden wir als Menschheit uns so entwickeln können, wie wir es bisher gemacht haben? Oder würden wir uns nur noch um uns selber drehen, in uns selber kreisen und weil ja nichts mehr nachkommen würde? Und was wäre das für eine Gesellschaft? Würde man da leben wollen in so einer Gesellschaft, wo man irgendwann alle schon kennt?
Naja, Stand jetzt sind wir ja noch ein paar Milliarden, bis man da alle kennenlernt. Da muss man schon sehr viele Pillen schlucken, würde ich sagen. Es ist ja auch, Sie haben sich ja in die Forschung ein bisschen eingearbeitet als gelernter Chemielaborant, konnte ich nachlesen, und natürlich gewissenhafter Journalist, war das wahrscheinlich eine Herausforderung, aber fiel es Ihnen dennoch leicht? Also ich muss sagen, bei den Abhandlungen über die biologischen Details der Forschung musste ich schon ab und zu mal eine Pause machen und kurz das Revue passieren lassen. So, das ist ja jetzt keine Forschung, die ja so am Küchenschreibtisch irgendwie gemacht wird. Wie war das für Sie, sich da reinzuarbeiten?
Also ich wollte ja jetzt auf keinen Fall ein Wissenschaftsbuch schreiben und das ist ja auch hoffentlich nicht geworden. Mir war es nur wichtig, dass ich das Prinzip so weit begreife, dass ich es auch irgendwie einigermaßen glaubhaft beschreiben kann. Und ob mir das gelungen ist, also das Problem ist, es sind so komplexe Themen, die so tief in die Zellebene hineingehen, dass vermutlich, wenn man da nicht Biologe ist oder nicht Biochemiker, es schwer ist, sich das alles so. Aber ich glaube, grundsätzlich habe ich es so ein bisschen verstanden. Ich habe vor allem mit sehr geduldigen Professoren sehr lange und oft telefoniert. Hatte vor allem einen Gesprächspartner, einen Professor, mit dem ich mich dann jeden Dienstag haben wir telefoniert und haben an unserem Medikament gearbeitet, weil die Herausforderung war ja, ein Medikament zu schaffen, das auf dem heutigen Stand der Forschung aufsetzt, aber so ändert man 10 Jahre weiterzudenken. Ja? Und es sollte auch so sein, das war mein Anspruch, dass selbst wenn ein Biochemiker es liest, dieses Buch, er nicht schreiend davonläuft, sondern sagt, ja, okay, könnte man vielleicht so, könnte so klappen. Und das war natürlich ganz spannend, weil am Anfang die Professoren da sehr, sehr zurückhaltend waren, war auch ein anderer Professor von der MIT in den USA, die mögen ja den Konjunktiv nicht. Ne? Also wenn man denen eine Frage stellt, könnten sie sich vorstellen, schalten die schon ab. Ne? So. Aber irgendwann im Laufe unserer Zusammenarbeit fingen die dann auch irgendwann an, Spaß daran zu finden, so ein bisschen zu träumen und sich Sachen vorzustellen und sagten dann, ich habe da eine Idee und wir könnten noch das und das machen. Und als wir dann irgendwann fertig waren mit unserem Medikament, war es fast ein bisschen traurig, weil wir dann nicht mehr unseren Entwicklungstag hatten und diesem einen Professor hat es dann sogar ein bisschen gefehlt, glaube ich, dass er jetzt wieder zu seinen empirischen Evidenzen zurück musste und nicht mehr träumen durfte.
Das Literarische aus seinem Alltag ist in dem Moment erstmal sozusagen dann verschwunden. Ja. Ja. Vielen Dank, Maxim Leo, dass wir hier die Zeit hatten, mit Ihnen zu sprechen über das Buch Wir werden jung sein. Herzlichen Dank. Es war ein schönes Gespräch hier beim MDR Kultur Bücherwagen. Danke.
Ja, vielen Dank.
Noch mehr Literatur gibt's bei MDR Kultur und in der ARD Audiothek.